Guten Morgen. Es ist sehr, sehr schön, mal wieder in Krefeld zu sein, dachte ich heute Morgen, als ich auf den Hof hier fuhr. Ich verbinde viele, viele Stunden in diesem Gebäude. Ich bin erstmal auch falsch gegangen, abgebogen zum Klo, bin die Treppe runter und war völlig verwirrt und verloren, musste mir dann zurechthelfen lassen. Ich denke an Regionalvorstandsleitungssitzungen, die sehr oft hier in der Woche durchgeführt waren. Und natürlich denke ich an Gottesdienste, wo ich zugegen sein durfte, Begegnungen mit euch. Denke, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren war ich ja schon einmal hier, auch mit einem Konzert. Das wiederholen wir nächste Woche. Und immer schön, hier bei euch zu sein. Danke für die Einladung und danke, dass ich auch heute Morgen wieder hier sein darf. Ich möchte gerne, dass wir miteinander aufstehen und dass wir gemeinsam den 23. Psalm beten. Ich weiß, das ist sehr ungewöhnlich, aber ich werde später darüber predigen. Und wenn wir ihn gemeinsam beten, ist das quasi Teil der Liturgie und geht nicht von meiner Predigtzeit ab. Und das bringt mir mindestens 2 Minuten und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich schlau. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Der Titel meiner Predigt ist Die drei Gottesbilder oder warum es keine 151 Psalmen gibt. Zum Untertitel komme ich dann später. Es ist ja so, der Psalm 23, mal ganz ehrlich, ich predige ja viele Jahrzehnte und immer wenn man gerade zwischen zwei großartigen Predigtreihen ist und man braucht irgendwie noch einen Sonntag zum Überbrücken oder in der Sommerpause oder so, wenn man mal irgendwas braucht so, ne? Nimmt man den 23. Psalm, hält eine Predigt drüber. Ich sage mal, kannst du nichts falsch machen. Ne? Das ist ein Stück Bibel, das predigt sich quasi selber. Ist auch in der Vorbereitung nicht so schwierig oder so. Also habe ich immer mal gemacht. Aber wenn man mal in einer Gemeinde als Gastsprecher eingeladen ist nach Krefeld, ich meine, dann würde ich wirklich über alles andere predigen, aber nicht über den ollen 23. Psalm. Heute ist anders. Weil Gott zu mir gesprochen hat letztes Jahr, gerade durch diesen 23. Psalm, und ich ihn auf eine ganz, ganz neue Art und Weise verstanden habe. Es geht um drei Gottesbilder heute. Dein Gottesbild bestimmt deine Gottesbeziehung. Wenn du einen Gott hast von jemand, der auf dem Thron sitzt, unfassbar würdig ist, du unfassbar unwürdig und der immer an dir rumnörgelt, der immer was an dir auszusetzen hat und so weiter, in Zeiten deiner tiefsten Krise und in Zeiten, wenn es dir nicht gut geht, wirst du dich nicht wie an einen Vater, wie an einen Papa wenden können. Und alle Lobpreisversuche irgendwie so, ja, wir gehen jetzt zu Papi und auf den Schoß und so. Ich meine, das ist sowieso nicht so jedermanns Sache. Aber deiner Sache wird es ganz besonders nicht sein, wenn das nicht deinem Gottesbild entspricht. Wenn du eben diesen perfekten, nörgelnden Gott auf dem Thron hast, dem man eben nicht alles recht machen kann. Jetzt ist es uns ja verboten, per Gottes Gebot uns ein Bildnis zu machen. Und der Grund ist sehr, sehr klar, weil ein Bild, ein irdisches Bild, wird niemals die ganze Fülle Gottes transportieren können. Die Bibel malt ganz, ganz viele Bilder. Sie malt hunderte von Bildern. Schaf und Hirte, Weinstock, Rebe, Braut und Bräutigam. Und wir könnten jetzt so weitermachen über unsere Gottesbeziehung und wie Gott ist. Und wir brauchen ganz, ganz viele Bilder. Denn das Gottesbild, das du in dir trägst, oder die Gottesbilder, die du in dir trägst, die bestimmen auch deine Gottesbeziehung. Nun, David und ich, wir haben eine Menge gemeinsam. Nicht nur sind wir beide Schäfer, wir sind auch beide Theologen und Singer-Songwriter. Das heißt, das, was wir so an Wahrheiten entdecken, das bringen wir schon mal gerne in Lieder. David hat vor vielen tausend Jahren gelebt und ich weiß nicht genau, ob er in der Schule, wo er war, ob da Poesie unterrichtet wurde und wie man so einen Psalm richtig aufbaut. Und ich finde es immer schön, wenn sich Kollegen gegenseitig mal ein Feedback geben können. Und das mache ich ganz am Rande heute dann auch noch. Das erste Bild ist das Bild von einem Gott, der uns komplett versorgt. Das Bild von dem Hirten und den Schafen, das taucht immer wieder in der Bibel auf. Es ist ein sehr, sehr gängiges Bild. Und es will Folgendes sagen: Ohne Hirte gehen die Schafe verloren. Ohne Hirte gehen die Schafe verloren. Jesaja sagt das so schön in 53,6, sagt er: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. An dieser Stelle habe ich oft gesagt in der Predigt, Schafe sind nun mal von Hause aus dumm. Aber dann kam immer hinterher jemand zu mir, bei meinem Glück ist dann immer ein Schäfer im Gottesdienst und sagte, das ist überhaupt nicht wahr und Schafe sind total sensible und hochintelligente Tiere. Deswegen möchte ich es ein bisschen auch zeitgemäßer formulieren und sagen, Schafe sind extrem einseitig begabt. Hochintelligent, keine Frage, ja? Aber sie sind Herdentiere, aber gleichzeitig zu doof zusammenzubleiben. Das erinnert mich sehr an den Menschen. Das hat Jesaja schon an den Menschen erinnert. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Mäh, 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 mäh. Och, guck mal eine Blume. Och, guck mal ein Grashalm. Eigentlich sollten wir zusammenbleiben. Tun wir aber nicht. Wir rennen voneinander weg. Jeder guckt nur auf seinen Weg. Jeder interessiert sich nur für seine Sache. Und so zerstreuen wir uns. Und der Wolf freut sich. Das Bild will sagen, Schafe sind völlig abhängig. Und der Hirte ist völlig verantwortlich. Was für ein schönes Bild. Wie viel Geborgenheit strahlt aus diesem Bild. Und was für eine tolle Verheißungslage. Kein Mangel. Also wenn dein Herz gerade vor Freude überläuft, dann sag mal dein Gesicht Bescheid. Kommt hier vorne noch nicht so an. Ich meine, ist ja schon nicht schlecht, ne? Kein Mangel. Warum bleibt die Freude irgendwie so stückchenhaft? Weil wir jetzt vielleicht gerade alle an unsere letzte Woche denken oder die kommende oder die Engpässe oder die gewissen Dinge. Aber zunächst mal eine tolle Verheißungslage. Mir wird nichts mangeln. Grüne Auen, frisches Wasser, Nahrung, Erquickung der Seele. Die Seele wird erfrischt, gestärkt, belebt. Führung auf rechter Straße, ganz, ganz wichtig für Schafe und für Menschen. Wir wandern nicht orientierungslos rum in dieser Welt und drehen uns im Kreis und fragen nicht mehr, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, sondern wir haben einen Gott, der uns Orientierung gibt, der uns Richtung gibt, der uns Sinn gibt. Wir haben einen wunderbaren Hirten und der ist nur gut. Das ist dieses erste Gottesbild. Und dieses erste Gottesbild ist unter uns Charismatikern und Pfingstlern eigentlich auch ziemlich gut bekannt. Alle unsere Lieder, nein, nicht alle, ich sag mal 80% unserer Lieder, malen dieses Gottesbild immer wieder. Er ist gut, er ist nur gut, er hat nur gute Absichten, er liebt dich nur, er ist wunderbar, kein Mangel, mäh, 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 wir sind völlig abhängig und er macht das alles für uns. Ich habe dem David mal was ins Heft geschrieben, ich habe gesagt, lieber David, super erbaulich und mutmachend, weiter so. Und von mir aus könnte der Psalm auch hier zu Ende sein, ich denke mir, besser kann es eigentlich nicht mehr werden, oder? Grüne Auen, frisches Wasser, erquickte Seele, kein Mangel. Ich sag mal, wir sagen Amen und gehen nach Hause. Von hier kannst du jetzt nur noch bergab gehen. Aber wir kommen zu einem zweiten Bild. Das Bild von einem Gott, der Mut macht und tröstet in der Not. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oh, 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 jetzt muss ich dem David aber auch ein bisschen was Kritisches mal da reinschreiben. Also ist ja so, bei Poesie, bei Gedichten und so, bei Texten, es gibt ja künstlerische Freiheit. Fand ich immer gut. Künstlerische Freiheit bedeutet ja, dass man jede Regel außer Kraft setzen kann, wenn man damit etwas sagen möchte. Mein Lehrer hat mir nur nie geglaubt, dass es um künstlerische Freiheit ging, sondern hat immer unterstellt, ich habe die Regel nicht verstanden. Also das erste habe ich geschrieben, lieber David, wechsel von Objekt zu Subjekt. Das macht man nicht. Man wechselt nicht einfach so willkürlich im Laufe eines Gedichtes gewisse Sachen rum, sondern genau wie bei einem Gedicht achtet man ja auf Reime, das soll ja ein Gleichklang sein. Ja? Und es gibt ja andere Art noch inhaltlichen Gleichklangs und man versucht so ein bisschen dabei zu bleiben. Ich helfe dir mal, David, ist eigentlich Grundschule. Wer oder was ist mein Hirte? Der Herr. Subjekt. Wen weidet er auf einer grünen Aue? Mich. Objekt. Subjekt ist verantwortlich, Subjekt ist der Handelnde, Subjekt ist der, der hier was tut und Objekt, das bin ich, das Schaf. Mäh, 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 es ist kein Mangel, grüne Auen, frisches Wasser, toll. Und jetzt? Wer oder was wanderte im finsteren Todestal? Ich. Ich bin auf einmal Subjekt. Und ganz ehrlich, das klingt schon ein bisschen mehr danach, dass ich auf mich gestellt bin. Dass ich jetzt der Handelnde bin. Es klingt schon so ein kleines bisschen mehr nach Eigenverantwortung. Und deswegen habe ich ein paar Vorschläge an den David. Das erste vielleicht könnte man sagen, auch wenn er mich führt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. So wäre dieser willkürliche Wechsel, der wäre dann nicht mehr da. Oder hallo, bin ich Charismatik oder was? Ich habe es noch größer. Oder auch wenn er mich trägt durchs Tal des Todesschattens, ja, da bin ich auf dem Arm des Hirtens, was interessiert mich, das Tal des Todesschattens, auf dem Arm des Hirtens bin ich immer in der grünen Aue. Wenn er mich trägt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Ach und überhaupt, wieso eigentlich Trost? Wer braucht eigentlich Trost? Kein Mensch braucht Trost. Bei der Verheißungslage, kein Mangel, nur grüne Auen, nur frisches Wasser. Wozu brauchen wir dieses zweite Bild? Nun lasst es mich euch sagen, wir brauchen es ganz dringend. Ohne dieses zweite Bild hätten wir ein sehr unrealistisches Happy-Clappy-Wohlstandsevangelium, was unglaublich schön klingt, aber dann im Alltag einfach so völlig versagt und auch durch die verschiedenen Phasen unseres Lebens so alleine, singulär, nicht durchträgt. Nein, dieses zweite Bild, das erste Bild ist Gott, wie er ist, sein Charakter, eine Offenbarung darüber, wie der Charakter Gottes ist. Das zweite Bild ist über das Leben mit Gott in einer gefallenen und unvollkommenen Welt. Das ist, wo wir alle leben, in einer gefallenen und unvollkommenen Welt. Und es gibt in dieser Welt, in unserer Christus-Nachfolge, das ist ganz normale Jesus-Nachfolge, jeden Tag eine Spannung auszuhalten. Und zwar die Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Als ich ein Kind war, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen war, wir waren so eine richtige Noch-Nicht-Gemeinde. Die Erde war ein Jammertal, viele alte Geschwister waren durch einen, manche durch zwei Kriege gegangen. Ja? Hatten Schreckliches erlebt, hatten die Besatzungszeit erlebt, Vergewaltigungen erlebt, hatten die schreckliche Dinge erlebt. Die Erde war ein Jammertal. Und jedes Lied handelte vom Himmel. Meine Kindheit ist gefüllt, zumindest die letzte Strophe. Und einst am Ende meiner Bahn wird mir der Himmel aufgetan. So endete irgendwie gefühlt jedes Lied. Und dann bin ich so Kind der charismatischen Bewegung, seit ich 10, 11 bin. Und wir entdeckten mit großem Enthusiasmus, dass schon jetzt, nicht erst im Himmel, schon jetzt bin ich von Neuem geboren. Schon jetzt kann der Heilige Geist in mir leben. Schon jetzt kann ich was mit Jesus erleben. Schon jetzt möchte er mein Leben prägen. Schon jetzt geht ganz, ganz viel. Und manche von uns sind auch da in ein ziemliches Extrem geraten. Damals haben wir uns ziemlich über die Alten gestellt. Ich erinnere mich daran. Ne, Carsten? Ja, du guckst auch ganz betroffen, wenn ich das sage. Mann, waren wir cooler. Wir haben uns ziemlich über die Alten gestellt mit ihrem noch nicht. Aber versteht ihr, Christus-Nachfolge, in der Theologie nennt man das den eschatologischen Vorbehalt oder die eschatologische Spannung. Christus-Nachfolge findet immer und grundsätzlich statt zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und deshalb brauchen wir dieses zweite Bild so dringend. Vor einiger Zeit hatten wir eine Situation in der Gemeinde, jemand hatte eine ganz, ganz schlimme Krebsdiagnose. Und er ging zum Arzt und die Gemeinde hat gebetet und gefastet und er bekam dann auch Chemo und alles Mögliche. Und am Ende ist es richtig gut gelaufen. Und er hat dem Arzt noch ein Zeugnis gegeben. Der Arzt sagt, ja, es sieht richtig gut aus. Und er sagt, ja, ich bin nämlich auch Christ und wir glauben an Jesus. Und die ganze Gemeinde hat gebetet und wir glauben, dass Gott hier ein Wunder getan hat. Und auch der Arzt hat gesagt, ja, ja, also das können Sie schon so sagen. Da hat Gott ein Wunder getan. Das ist wirklich optimal verlaufen. Wir haben uns alle sehr gefreut. Und dann sollte er ein Zeugnis geben und war nicht da an dem Sonntag. Und ich suchte ihn so mit den Augen, wollte noch was absprechen, fand nur seine Frau. Ich sagte, du, wo ist er denn? Sie sagte, ach du, das müssen wir verschieben, der ist leider heute Morgen nicht da. Magen-Darm, bei uns liegen alle flach. Und dann habe ich gelacht. Dann sagte sie, findest du doof? Ich sagte, nein, nein, nein. Ich sage, ich dachte nur gerade, genau das ist eschatologischer Vorbehalt. Gerade von einer unheilbaren Krankheit, von einer teuflischen, schlimmen Krankheit geheilt. Was heißt das denn jetzt, dass wir kein Schnüpfchen mehr kriegen können oder was? Nein, heißt das eben nicht. Es heißt, wir können auch wieder krank werden. Wir bleiben Teil dieser gefallenen Welt. Was habe ich für Verheißungen über die Veränderung meines Charakters? Und das glaube ich alles. Dass Christus in mir lebt, dass er durch mich leben möchte, dass ich ein neuer Mensch bin, dass ich würdig gemacht bin in ihm. Dass ich Gottes Wesenszüge in mir habe, genetisch in mir angelegt bei Wiedergeburt. Ach, was habe ich für wunderbare Verheißungen. Schon jetzt. Und manchmal, wenn ich mich dann prüfe vom Tisch des Herrn, dann kommen die ganzen noch nicht Aspekte. Und ich darf wieder von vorne anfangen und ich darf wieder Mut schöpfen und ich darf wieder Vergebung haben. Nein. Es ist schon richtig, wir brauchen dieses zweite Bild ganz dringend. Nochmal zurück zu David und zum Gedicht. Ich habe ihm noch was reingeschrieben. Ich will ja nicht so viel meckern, aber das musste schon noch sein. Lieber David, wechsel von dritte auf zweite Person. Das macht man doch auch nicht. Der Herr ist mein Hirte, dritte Person. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich. Er. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, so bist du bei mir. Auf einmal geht er auf die zweite Person. Das würde man doch bei so einem lyrischen Text nicht einfach machen. Aber da brauchte ich gar nicht lange nachzudenken, als mir klar wurde, doch, das ist eigentlich genial. Es ist künstlerische Freiheit. Und ich glaube, gesagt werden soll, in finsteren Todestälern kommen wir per Du mit Gott. David kann von Gott schwärmen in der dritten Person über diesen tollen Hirten und was er ihm alles verheißt. Aber wenn er über die finsteren Todestäler seines Lebens nachdenkt und schau dir mal das Leben von David an, oh weia, gab es da ein paar Tiefen, gab es da Zerbruch, gab es da finstere Todestäler. Wenn er über die nachdenkt, kann er nicht mehr über Gott in dritter Person sprechen. Nein, dann ist Gott auf einmal du, da bist du bei mir. Hiob, den wir alle kennen, der Mann, der so gelitten hat im Alten Testament, und als er diese schlimme Phase durchstanden hatte und es ging ihm besser und er begann es aufzuarbeiten mit Gott, da kennen wir dieses Zitat von Hiob, der sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Deswegen wechselt David auf du. So viel meiner Theologie, so viel meines Glaubens ist vom Hörensagen. Das wusste ich gar nicht. So viel. Ich bin in der Gemeinde groß geworden, in der ich groß geworden bin. Wäre ich als Atheist, ganz so dolle wollte ich es nicht sagen. Adventist wollte ich sagen. Aber die sprachliche Nähe ist schockierend. Wäre ich als Adventist groß geworden, dann würde ich wahrscheinlich den Sabbat halten und völlig anders darüber denken und hätte auch jede Menge Bibelstellen, euch das zu erklären. Und gemeindeintern wird das auch immer logisch wirken. So vieles hat mich geprägt. Boah, das Buch musst du mal lesen von dem und dem. Und boah, der hat diese Erkenntnis und der geht evangelisieren und da passieren unglaubliche Sachen wegen dieser Erkenntnis. Und dann habe ich das gelesen, ja. Und dann war ich auch voll auf der Seite. Und dann, so vieles ist Hörensagen, bei uns allen. Ich habe festgestellt, in dem finsteren Todestäler meines Lebens trägt das aus dem Hörensagen nicht. Es wird ziemlich belanglos. Nein, du änderst dann deine theologische Meinung nicht, aber es verliert seine Wichtigkeit. Ich habe festgestellt, in den finstersten Todestälern meines Lebens war der Herr Jesus aus der Sonntagsschule. Der, der mir wirklich nah war. Ohne große Theologie. Einfach nur der Herr Jesus aus der Sonntagsschule. Und das, was ich wirklich mit ihm in meinem Leben erlebt hatte. Wir brauchen dieses zweite Gottesbild, liebe Geschwister, weil ein Gott, der auf dem Thron sitzt und würdig ist und dessen Säume den Tempel füllen, meine Güte, das gab es schon im Alten Testament. Und wenn ich das mal anmerken darf, es gibt es auch in jeder Religion. Das ist nicht sonderlich neu. Und wenn ich den Religionsvergleich wage, und das tue ich sehr, sehr gerne, ich schaue sehr gerne, was in anderen Religionen geglaubt wird. Ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit meinen hinduistischen Freunden und höre mir ihre Geschichten an und was sie so glauben und so weiter und denke darüber nach. Der Grund, warum ich niemals versucht wäre, irgendetwas anderes zu tun, als Jesus nachzufolgen, ist, weil ich keinen anderen Gott gefunden habe, der sich mal in Selbstauskunft so beschreibt. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das gibt's in keiner Religion dieser Welt. Ne? Überleg dir, du machst dein neues Facebook-Profil oder Insta-Profil und dann musst du doch so einen kleinen Steckbrief machen und schreibst rein, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nein, groß und allmächtig sind Götter. Und einer größer und allmächtiger als der andere. Und auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten schreien die Propheten lauter und lauter, unser ist aber groß und allmächtig. Nee, unser. Und dann kommt Jesus in diese Welt, wir feiern das jetzt Weihnachten, und sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie krass ist das denn? Und in den finsteren Todestälern hast du nicht mit einem Gott zu tun auf dem Thron, der unheimlich würdig ist und sich mit Anbetung verwöhnen lässt, sondern du hast es auch mit einem Jesus Christus zu tun, der an deiner Seite ist, den Arm um deine Schulter legt und mit dir weint. Ein Jesus, der versteht. Ich sage immer sehr, sehr gerne, das zweitschönste Gesicht der Liebe oder vielleicht das schönste Gesicht der Liebe ist die Empathie. Nicht nur einfach Mitleid, du tust mir leid, sondern nein, ich bin bereit, das zu fühlen, was du fühlst. Das kann ich einem Gott auf heiligem Throne nicht zutrauen. Der ist einfach nur heilig und perfekt. Und warum ich jetzt wieder hier Scheiße gebaut habe, das passt alles gar nicht. Ein Jesus, der es mit meinen Zweifeln, mit meiner Versuchung und mit dem schlimmsten Leid meines Lebens aufnehmen kann. Wisst ihr, was für mich eine der Bibelstellen ist im Neuen Testament, wenn ich über Jesus nachdenke und sein Leben, wo mir immer wieder die Tränen in die Augen schießen? Ich denke an Jesus, dieser Vatertyp, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Vater selbst liebt euch. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, nur was er dem Vater im Himmel tun sieht. Der Vater, der Vater, der Vater, der Vater. Und dann dieser Moment am Kreuz und dieses Gebet. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich musste ziemlich alt werden, um das Gefühl der Gottverlassenheit kennenzulernen. Das ist ein Gefühl. Das habe ich Jahrzehnte nicht gekannt. Das Gefühl der Gottverlassenheit. Nach einem ganzen Leben des Glaubens, mal dieser kurze Moment mit der Stimme, vielleicht sind wir hier auch ganz alleine. Und das interessiert keine Sau. Und bevor ich dann wieder, dass ich sowas Ketzerisches gedacht habe, in meine Unwürdigkeit versinke, spüre ich den Arm meines Bruders und sagte, ja Uwe, den Moment, den kenne ich auch. Wenn Jesus Gottverlassenheit geschmeckt hat, oh mein Gott, dann ist er wirklich Mensch geworden. Dann ist das alles gar nicht so ein Schnack. Dann war er nicht so ein griechischer Halbgott, so ein bisschen Mensch, ein bisschen Gott mit unglaublicher Power ausgestattet. Nein, nein, dann war er wirklich wie ich. Dann hat er geweint wie ich, dann hat er gelacht wie ich, dann hat er gefeiert wie ich. Und selbst Gottverlassenheit und die dunkelsten Momente des Lebens, die hat er erlebt wie ich. Oh, ich liebe diesen Vers von Paulus, es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott. Nämlich der Mensch Jesus Christus. Als Theologe hätte ich gesagt, Paulus sagt wenigstens der Mensch und Gott Jesus Christus. Bitte, bitte, bitte. Nicht, dass wir hier irgendwas missverstehen. Nein, an der Stelle sagt er, der Mensch Jesus Christus. Im finsteren Todestal habe ich die Verheißung, dass er mir Mut macht, dass er mir die Angst nimmt, dass ich Trost durch ihn habe. Und statt zu verzweifeln an einem allmächtigen Gott auf seinem Thron, der aber aus irgendeinem Grund für mich jetzt hier gerade nicht durchkommt, erlebe ich Trost und Mut und Kraft durch meinen großen Bruder Jesus, der mit mir weint und sagt, Baby, ich bin da gewesen und wir gehen da zusammen durch, durch dieses finstere, finstere Todestal. Und dann kommt diese dritte Strophe. Und wisst ihr was? Wann immer ich über den 23. Psalm gepredigt habe, jetzt muss ich euch mal was bekennen. Ich habe nie über diesen letzten Teil gesprochen. Ich habe immer nur über die ersten beiden Teile gesprochen. Der Hirte und die Schafe. Und dann heißt es hier, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Auch dafür hast du ADS oder was. Jetzt, ich meine, nach all den Wechseln und dem Hin- und Hergespringe, geben wir jetzt auf einmal in eine völlig andere Metapher. Das war doch gerade richtig gut. Nee, so geht das nicht. Ich habe geschrieben, lieber David, schöne Metapher, aber völlig unnötig. Es ist schon alles gesagt. Lieber neuen Psalm draus machen. Also für die nächste Staffel quasi. Und jetzt versteht ihr auch den Untertitel meiner Predigt, warum es keine 151 Psalmen gibt. Und letztes Jahr, als ich das alles nochmal so betrachtete und mich mal wieder als Künstler darüber ärgerte, dass er mitten in dieser wunderschönen Metapher auf einmal das Bild wechselt, dachte ich, ja, aber wenn wir nur die ersten beiden hätten, wenn danach wirklich Schluss wäre, würden wir denn dann nicht für immer in dieser Spannung bleiben, schon jetzt und noch nicht? Und Gott ist gut und er kann alles und er meint es nur gut, aber jetzt im finsteren Todestal ist halt eine unvollkommene Welt. Würden wir nicht für immer in dieser Spannung bleiben? Und würde es nicht unterm Strich heißen, Gottes Verheißungen sind vielleicht ganz nett gemeint? Aber wenn es drauf ankommt, nicht sonderlich zuverlässig. Und dann habe ich auf einmal verstanden, was David hier tut. Und seitdem lieb ich diesen Bilderwechsel, weil er ist absolut notwendig. Es geht um was ganz anderes. Es geht in diesem Bild um einen Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Auf einmal sind wir nicht mehr Schafe auf einer Weide, sondern auf einmal sind wir auf Augenhöhe. Wir sind beim Schäfer zu Hause. Wir sind beim Hirten zu Hause. Wir sitzen an einem Tisch und es ist ein reichlich gedeckter Tisch. Grüne Auen und frisches Wasser, die wir auf Erden so super fanden. Ach, das ist irdische Realität. Das war nur ein Vorgeschmack auf einen reich gedeckten Tisch und auf einen überfließenden Becher. Alle Schönheit dieser Erde, alles, was dir an diesem Leben so gut gefällt, ist nur ein Vorgeschmack auf die Schönheit des Himmels und wird es dort in vollendeter Form geben. Nicht mehr Schafe auf der Weide, sondern jetzt am Tisch zu Hause beim Hirten. Und es wird Recht gesprochen. Es wird Recht gesprochen. Angesichts meiner Feinde geschieht das alles. Weißt du, vielleicht bist du 45 gewesen, als deine Firma in den Konkurs gegangen ist. Vielleicht oder als sie dich rausgeschmissen haben und du wusstest, du kriegst keinen neuen Arbeitsplatz und du warst vom Arbeitsgericht und du bist durch drei Instanzen gegangen und man hat dir nicht recht gegeben. Und vielleicht stehst du in Gefahr, an dieser irdischen Ungerechtigkeit schlichtweg zu verbittern. Da möchte ich dir heute Morgen sagen, dass der Fall nochmal aufgerollt wird. Es wartet noch eine Instanz. Und jedes Unrecht dieser Weltgeschichte wird noch einmal aufgerollt und der Weltenrichter selbst wird sich das noch einmal angucken. Und es wird Gerechtigkeit geschehen in Ewigkeit. Es wird Wiedergutmachung geschehen in Ewigkeit. Wir brauchen so sehr in unserem Gottesbild diese dritte Seite. Ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Hier gibt es keine finsteren Todestäler mehr, sondern hier gibt es ein permanentes bei ihm sein. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und gemeinsam mit allen Christen und allen Kindern Gottes durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch werden wir zusammen mit den Engeln bekennen, Gott erfüllt seine Verheißungen zu 100%. Spätestens in Ewigkeit. Wenn wir die Ewigkeit nicht mehr auf der Rechnung haben, ihr Lieben, wenn der Himmel nur noch ein Thema in der Gemeinde ist, das wir bei Beerdigungen auspacken, um Trost zu vermitteln, und das ist ja auch richtig. Aber wenn das nicht mehr Teil unserer Christusnachfolge ist, dass wir Pilgrime sind, dass wir unterwegs sind, dass das hier nicht alles ist, dann wird es ganz schön schwierig, dann bleiben wir stecken zwischen diesen beiden Bildern. Und dümmstenfalls, und das geschieht oft genug, wollen wir die Spannung dann lösen und dann kommt es zu diesem ganzen turbocharismatischen Quatsch. Alles jetzt, 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 jetzt. Kein Leid mehr, keine Probleme mehr, kein... Mit ganz viel Enttäuschung, mit ganz viel Zerbruch und ganz vielen Menschen, die ihren Glauben wirklich verlieren, weil sie irre daran werden, an dieser Verheißung von keinem Mangel, die dann so nicht eintritt. Nein, wir haben einen Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Und das müssen wir auf der Rechnung haben. Der Himmel ist keine billige Vertröstung, sondern der Himmel ist eine Trost und eine Kraft, eine Hoffnung, die uns kämpfen lässt. Vom Himmel aus geht eine Kraft aus. Deswegen brauchen wir diese Connections. Die Bibel nennt das die Kräfte der zukünftigen Welt. Vom Himmel geht eine Kraft aus und sie fließt hinein in dein Hier und Jetzt. Karl Marx in seiner Religionskritik, er hat gesagt, das ist, was die Kirche tut. Sie nimmt den Reichen ihr schlechtes Gewissen und vertröstet den Armen auf den Himmel. Und ich kann den guten Karl so gut verstehen in seiner Kritik. Wenn man nun mal Atheist ist, da kann das nicht anders erscheinen. Aber wir vertrösten nicht auf den Himmel. Wir wissen, wo wir hingehen. Es ist ein Ort, wo wir jetzt schon hingehören. Es ist ein Ort, wo wir jetzt schon eine Wohnung haben. Es ist ein Ort, von dem jetzt schon eine Kraft hineinfließt, jeden Tag in unser Leben, wenn wir diese Connection leben. Und der Himmel wäre dann eine billige Vertröstung, wenn wir hier so unser Leben fristen und denken, naja, irgendwann kommt Jesus wieder und dann wird alles gut und bis dahin gucken wir, dass wir über die Runden kommen. Es gibt ja so Christen, ne? Die verstehen auch Gemeinde so. Gemeinde ist da so eine Art Bushaltestelle. Du sitzt auf einem gepackten Koffer und wartest auf die Entrückung. Und wenn du so ein Christ bist, dann habe ich eine Botschaft für dich heute Morgen. Schätzelein, nimm deinen Koffer, geh nach Hause, pack aus, wir gehen nirgendwo hin. Wir haben noch richtig was zu tun. Wir haben noch richtig was zu tun hier auf dieser Erde. Wir stehen auf dieser Erde in einem Kampf gegen den Gott dieser Welt. Unser König ist im Exil. Aber er wird zurückkommen und seine Füße auf diese Erde setzen. Er ist jetzt noch im Exil. Und es herrscht noch der Gott dieser Welt oder der Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn genannt hat. Und wir sind eine Widerstandstruppe und wir stehen auf gegen diesen Fürst dieser Welt. Wir predigen das Evangelium, wir sprechen von Gerechtigkeit, wir dienen den Armen, wir kämpfen für die Werte des Reiches Gottes. Und eines Tages wird er wiederkommen. Und das, wofür wir jetzt kämpfen, wird Realität werden. Als Gott mich berufen hat, gegen Kinderprostitution zu kämpfen, gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern, was heute das wichtigste Thema in meinem Leben ist, wichtiger als alles andere, was ich tue. Das ist so in meinem Herzen auf dem ersten Platz. Ich wage kaum, dir zu sagen, was er zu mir gesagt hat. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr sparsam mit dem, Gott hat zu mir gesagt. Sehr, sehr sparsam geworden. Er hat zu mir gesagt, sorg dafür, dass es aufhört. Uwe, das ist Wahnsinn, das kann kein Mensch tragen. Das kann kein Mensch tragen. Dafür auf der Aufwand, hallo? Immer wenn wir Türen eintreten in Indien und Kinder aus dem Bordell befreien, dann gehen die Menschenhändler nach Nepal und holen sich 3 neue. Da sind Milliarden Euro-Industrie ist dahinter, hinter diesem Menschenhandel. Du willst dafür sorgen, dass es aufhört? Ja, hat er gesagt. Das kann ich nur aus einem einzigen Grunde tragen, weil ich weiß, dass mitten in der Schlacht, so wie bei Herr der Ringe 2, mitten in der Schlacht, wenn es so sieht, dass wir nicht gewinnen werden, wenn die Feinde, die Übermacht so groß ist, wird irgendwann an dem Hügel Jesus Christus erscheinen. Und wir werden diese Schlacht gewinnen. Ich kämpfe diese Schlacht jeden Tag aufs Neue in dem Wissen, dass ich sie gewinnen werde. Welche Revolution, ich war in der Schule so fasziniert von Revolutionen, französische Revolution, russische Revolution, hatte auch einen ganz linken Geschichtslehrer, der hat uns das gepredigt wie Billy Graham das Evangelium. Ich muss immer kichern, das ist ein kleiner Insider, muss ich eigentlich gar nicht erzählen, wenn ich so in Gottesdiensten sitze und der Gottesdienstleiter sagt, wir dürfen uns widersetzen. Da denke ich, ja, das hat auch Herr Rettwig immer gesagt. Wir dürfen uns widersetzen. Aber versteht ihr, was ist denn mit den großen Revolutionen, die mich in meiner Jugend so fasziniert haben? Sie haben ihr Leben gegeben, damit die Kinder und die Enkelkinder es besser haben sollten. Und was ist sehr oft gewesen? Sie haben einem noch viel schlimmeren Diktator auf den Thron verholfen. Bertolt Brecht sagt, ach, wir hatten viele Herren, hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hatten Schweine. Und wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer. So sieht's aus in dieser gefallenen und unvollkommenen Welt. Welcher Revolution, näher, welche Revolutionärin hatte jemals die Garantie, dass das, wofür du jetzt kämpfst, auch eintreten wirst, dass wir diesen Kampf gewinnen werden, dass unser König aus dem Exil kommen wird, dass Kinderprostitution gestoppt wird, dass Drogenhandel gestoppt wird, dass das ganze verfluchte Unrecht dieser Welt gestoppt wird und dass Jesus herrschen wird. Wir sind mitten in einem Kampf und wir werden ihn gewinnen. Und die Kraft dafür fließt aus dem Himmel. Versteht ihr? Es gibt immer diese zwei Arten. Es gibt den Himmel als billige Vertröstung, den wir manchmal rausholen, wenn wir traurig sind, aber der in unserer täglichen Christusnachfolge wenig Rolle spielt. Oder es gibt diese Rückbindung an die Ewigkeit, an diesen König im Exil, wo wir wissen, wir leben auf etwas Wunderbares zu und wir kämpfen gegen Unrecht und wir predigen das Evangelium und wir prägen mit Gerechtigkeit und unseren Gedanken und wir wissen, mitten in der Schlacht, mitten bei der Arbeit wird Jesus wiederkommen und wir werden erfolgreich sein. Was für eine Hoffnung. An einem gedeckten Tisch zu sitzen. In dieser Welt sagt der Pessimist, der Becher ist halb leer. Der Optimist sagt, der Becher ist halb voll. In jener Welt wird der Becher überfließend sein. Halleluja. Ich schließe mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das ich hier sehr, sehr wichtig finde. Und er sagt, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher, aber nicht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Standortbestimmung, für wie wir mit dem Thema Himmel und Ewigkeit umgehen sollten. Ob wir Kinder vom Strich holen, Menschen von Jesus erzählen, uns der Armen erbarmen, lasst uns diese Welt nicht aufgeben. Lasst uns kämpferisch sein, lasst uns dranbleiben. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten dürfen. Mögt ihr gerne mit mir aufstehen? Unser himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so groß bist, dass ein Bild dich niemals beschreiben könnte. Herr, danke für deinen Charakter, für deine Liebe, für wie du uns siehst, was du für uns möchtest. Herr, danke, dass wir daran festhalten dürfen. Ja, so bist du. Danke, Herr, dass du auch weißt um diese gefallene Welt und um die Schlacht, in der wir stehen und dass du bei uns bist. Und danke, Jesus, dass du nicht vom Thron aus alleine regierst, sondern dass du Mensch geworden bist. Wir feiern es an Weihnachten. Danke für deine Nähe, für dein Verständnis, für deine menschliche Solidarität. Und danke, Vater, dass du der Gott bist, der uns in seine Ewigkeit führt. Dass all das, all diese Spannung, all diese Kämpfe, dass das ein Ziel hat. Dass der Weg nicht das Ziel ist, sondern dass das Ziel ist in diesem Fall. Danke für alles, was du vorbereitet hast. Hilf uns zu leben mit dieser Rückbindung an die Ewigkeit und an den Glauben daran, dass du wiederkommst und dass endlich alles gut wird. Amen.